Entscheidung am Sinai. Ich weiß nicht, ob sich jemand darunter was vorstellen konnte, als er das gehört oder vielleicht auch gelesen hat schon. Entscheidung am Sinai, das kann ja alles Mögliche beinhalten, alles Mögliche sein. Und im Laufe der Predigt hoffe ich, dass wir herausgefunden hat, was für Entscheidungen dort am Sinai stattgefunden haben. Wir haben gelesen diese Geschichte, die, ich denke, jedem bekannt ist. Den Kindern in der Kinderstunde hat man schon die Geschichten von Mose erzählt und vom Volk Israel. Wir hatten sie vielleicht auch schon dutzendmal in Predigten gehört. Und dennoch glaube ich, dass uns jedes Mal, wenn wir so eine Geschichte hören oder eine Predigt hören, es uns wieder was Neues zu sagen hat. Israel war unterwegs von Ägypten aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, war unterwegs in das verheißene Land. Und unterwegs gab es verschiedene Stationen, die sie durchgemacht haben, verschiedene Haltepunkte vielleicht. Und so sehen wir hier, am Sinai waren sie gelagert. Und wir wissen, 40 Tage, Nächte lang war Mose auf diesem Berg Sinai. Dort hatte er eine Begegnung mit Gott. Dort bekam er verschiedene Anweisungen von Gott. Und am Ende ging Gott dann nochmal auf dieses Sabbatgebet ein. Und auf dem Berg gab Gott diesem Mose wesentliche drei Dinge mit. Zum einen den Bauplan der Stiftshütte, zum anderen das Buch des Bundes und zum anderen, das Wichtigste, glaube ich, das waren die 10 Gebote selbst. Und dass diese 10 Gebote nicht etwas war, was so selbstverständlich oder menschengemacht war, denn das hört man auch oft, ja, Gebote, die von einem Menschen gemacht wurde. Und 2. Mose 31, Vers 18 sagt ganz deutlich, dass es eben keine Gebote waren, keine Gesetze, die sich irgendein Mensch, Mose, ausgedacht hatte, sondern dass sie von Gott persönlich kamen. Und da steht, als er, Jahwe, mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses. Tafeln aus Stein, beschrieben mit den Fingern Gottes. Und mit dieser Beschreibung wird dargelegt und ganz klar gesagt, diese Gebote kommen von Gott persönlich. Der Urheber dieser Gebote ist Gott. Nicht Mose, sondern Gott allein. Und er ist der, der sie diese Worte in Stein geschrieben hat. Und während auf diesem Berg, auf Sinai, etwas geschieht, etwas Gutes, etwas Tolles, geschah auch gleichzeitig etwas unten am Fuß des Berges. Das Volk wurde ungeduldig. Und wir wissen, aus dieser Ungeduld heraus fertigten sie sich ein goldenes Kalb. Aber nicht nur, um es anzuschauen, sondern um es anzubeten. Und warum, fragen wir uns, warum ist diese Geschichte hier für uns überliefert worden? Wir sehen ein Volk, das versprochen hat, Gott zu dienen. Und hier kommen wir wie so etwas, was hineingeschoben wird. Hier diese Geschichte oder diese Begebenheit am Sinai, das passt irgendwie nicht zusammen. Gott hat versprochen, sie werden sein Volk sein und das Volk hat gesagt, du wirst unser Gott sein. Und auf einmal geschieht etwas, was wie ein Fremdkörper ist in dieser ganzen Geschichte. Und der Apostel Paulus gibt uns Antwort in 1. Korinther 10, Vers 1 bis 7. Und da steht, Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. So werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Und hier wird ganz klar deutlich, die Geschichte ist uns gegeben worden, damit wir nicht sündigen, wie es das Volk Israel getan hatte. Und wir können jetzt sagen, ja, wir sind ja nicht das Volk Israel. Wir sind ja nicht so stur, so halsstarrig wie das Volk Israel. Wir sind anders. Ich bin anders. Das könnte mir niemals passieren. Ich glaube, dass wir als Christen in der gleichen Gefahr stehen wie die Israeliten damals. Dass wir uns von Gott abwenden und zu Götzen hinzuwenden. Und wenn wir in den Text hineinschauen, dann ist es ja nicht, dass wir jetzt sagen, mit dem Finger auf dieses Volk zeigen und sagen, ja schau, was die getan haben. Schau, was Israel getan hat. Wir dürfen nicht vergessen, und das tun wir leider sehr, sehr oft auch, wir haben auch mit gewissen Neigungen, mit Tendenzen in unserem eigenen Herzen zu tun, wie es damals der Fall gewesen ist. Und am Beispiel von Israel können wir und sollen wir lernen, unsere eigenen Herzen zu prüfen und das Verborgene in unserem Innern zu verstehen. Und am Beispiel von Israel lernen wir etwas, wie die Sünde arbeitet, wie sie handelt, was sie tut. Wir wissen, Sünde ist ungehorsam. 1. Johannes 3, Vers 4 heißt es, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde ist ungehorsam dem Gebot Gottes gegenüber, dem Wort Gottes gegenüber. Und das sehen wir bei den Israeliten und was sie getan haben bei diesem goldenen Kalb. Sie hatten bereits das Gesetz Gottes, die 10 Gebote. Obwohl Mose mit den Steintafeln noch auf dem Berg war, wussten sie dennoch schon von dem Gesetz. Denn Mose war vorher schon einmal dort gewesen, als Gott ihm die Gebote gegeben hat. Also sehen wir hier, sie versündigten sich offensichtlich am ersten der Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und vielleicht ist das für einen oder anderen unverständlich. Gott gibt ein Gebot und schon das erste Gebot wird gebrochen. Schon das erste Gebot kann der Mensch nicht halten oder will es nicht halten. Sie brachen auch das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete es nicht an und diene ihnen nicht. 2. Mose 20, 4 bis 5. Doch wenn wir diese Geschichte lesen, dann können wir denken, das hat die Israeliten überhaupt nicht gekümmert. Aaron nahm Werkzeug und fertigte ein goldenes oder ein gegossenes Kalb an. Somit brachen die Israeliten diese 2 Gebote. Doch Ich glaube, diese Schuld lag nicht nur darin zu tun, was sie nicht tun sollten, sondern auch darin, dass sie ein Versprechen gebrochen hatten. Sie entschieden sich, und deswegen Entscheidung am Sinai. Sie entschieden sich ganz bewusst dort am Sinai, ihr Versprechen, das sie Gott gegeben haben, zu brechen und sich der Sünde hinzugeben. Kommt das uns bekannt vor? Kommt das uns bekannt vor? Mir schon. Vielleicht euch nicht. Aber mir kommt das bekannt vor. Denn wie oft habe ich schon gesagt, Gott, ich verspreche dir, never again. Niemals mehr. Und es ging nicht lang, war es wieder da. Und dann, ich habe doch Gott versprochen. Warum jetzt schon wieder? Sie entschieden sich, sich der Sünde hinzugeben. Obwohl sie Gott versprochen haben, wir dienen dir und wir dienen dir allein. Doch es scheint so, kaum war dieses Blut des Bundes getrocknet, tanzten sie um dieses goldene Kalb und brachen die Gesetze, zu deren Einhaltung sich das Volk verpflichtet hatte. Es ist leicht, es kommt vielleicht leicht über unseren Mund zu sagen, eine bestimmte Sache nie wieder zu tun und sie dann doch immer wieder zu tun. Und das gilt ganz besonders für die Sünden der Sucht. Warum tun wir Menschen so etwas? Warum tun wir auch wir als Christen so etwas, als Gotteskinder? Ja, wir alle kämpfen damit, oder das Muster einer Gewohnheitssünde, dass wir das überwinden können. Wir kommen immer wieder und immer wieder in Versuchung und deswegen glaube ich, wir brauchen nicht den Finger auf das Volk oder auf irgendjemand anderen zeigen, sondern wir kommen immer wieder in Versuchung, die gleiche Sünde zu begehen. Und wisst ihr, was der Grund dafür ist? Der Grund dafür ist, dass die Sünde in unserem Herzen liegt. Sie liegt nicht im Kühlschrank, sie liegt nicht im Internet, sie liegt nicht im Weinregal. Warum haben die Israeliten dieses Kalb, diese Kuh angebetet? Wisst ihr was? Sie kannten das alles. Sie kannten das alles aus Ägypten. Und sie haben das zum Teil auch alles auch in Ägypten praktiziert. Und sie taten es wieder. Warum? Weil sie den Göttern Ägyptens, weil sie dem alten Leben nie ganz abgeschworen haben. Das nahmen sie mit. Sie versprachen ihrem Jahwe, ihrem Gott zu dienen, doch in ihrem Herzen hielten sie immer noch an den alten Götzen fest. Stephanus wies darauf vor dem jüdischen Rat hin, in Apostelgeschichte 7, 39 bis 40. Da lesen wir, ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich ihrem Herzen wieder Ägypten zu und sprachen zu Aaron, mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, widerfahren ist. Sie wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Wieder schauten sie zurück nach dem alten Leben, nach dem, was sie gewohnt waren, nach dem, was auch ihre Vorlieben vielleicht oder auch ihre Neigungen waren. Nach dem schauten sie zurück. Und es kam hier keine ägyptische Karawane von Händlern vorbei, die ihnen kleine Götterfiguren verkaufen wollten. Es war niemand da, der sie in Versuchung brachte. Einen solchen brauchten sie hier nicht, denn sie produzierten ihren Götzendienst aus ihrem eigenen Herzen heraus. Sie gingen zu Aaron und sagten, fertige uns das, wonach sich unser Herz sehnt. Fertige uns das, was unser Herz begehrt. Und wir tun oft das Gleiche. Viel zu oft konzentrieren wir uns in unserem Kampf gegen die Sünde fast ausschließlich auf unser Handeln. Wir denken, wir könnten sie irgendwie, diese Sünde können wir irgendwie überwinden. Es geht, indem wir einfach aufhören, über das nachzudenken, indem wir aufhören, dieses oder jenes zu tun. Doch was unsere Sünde oft offenbart, ist der wahre Zustand in unserem Herzen. Und da denke ich, dass da keiner ausgenommen ist. Und jeder sollte sich prüfen. Und diese Geschichte ist uns gegeben, damit wir uns in unserem Herzen prüfen, wo stehe ich? Stehe ich unten auch am Sinai und warte darauf, dass ich eine Begegnung habe mit Gott, dem Allmächtigen? Und es geschieht nichts. Gott, wo bist du? Kommst du? Hilfst du mir? Bist du da? Na, wenn du es eben nicht bist, dann muss ich eben die Sache in die eigene Hand nehmen. Da muss ich eben gucken, wie ich mit eigener Kraft meinen Lebensweg gehe und das tue, was ich denke, was richtig ist. So habe ich schon öfters gedacht, Gott, wo bist du? Ich möchte etwas von Gott. Und scheinbar schweigt er. Gott, wenn du nicht antwortest, dann muss ich das tun, was ich denke, das richtig ist. Wir sind kein Deut besser wie das Volk Israel. Entscheide dich heute, wem du dienen willst. Entscheide dich heute, zu wem du gehören möchtest. Und wenn wir das Problem nicht an der Wurzel anpacken und der Sünde im Herzen den Garaus machen, möchte ich mal sagen, fallen wir immer und immer wieder in alte Muster zurück und tun genau das, was wir Gott versprochen haben, niemals wieder mehr zu tun. Und um dieses Muster, um das zu durchbrechen, müssen wir die Götzen in unserem Herzen erst einmal, wir müssen erkennen, wo liegt die Ursache, was ist der Grund dafür? Und wir müssen uns entscheiden, das zu beseitigen mit Gottes Hilfe. Und ich frage uns heute Morgen, was ist unser Kalb, um das wir herumtanzen? Wenn du das erkannt hast, verbanne es. Und das fragst du dich, ja, das ist leicht gesagt verbannen, aber wie kann ich das tun? Wir müssen das, was ja unsere Neigungen ist und manchmal auch unsere götzendienerische Neigungen sind, durch eine tiefe Verbindung oder eine tiefe Zuneigung zu dem dreieinigen Gott ersetzen. Das heißt, ich muss abnehmen und Christus muss zunehmen in meinem Leben. Ich denke, das ist wichtig. Mehr von Christus, mehr von ihm, weniger von mir. Das Kalb muss weg und das Lamm muss her. Noch einmal, das Kalb muss weg und das Lamm muss her. Unsere Verbindung mit dem Lamm Gottes ist der Schlüssel zur Veränderung. Unser Verlangen nach falschen Dingen, nach falschen Göttern wird geringer, wenn unser Geist und unser Herz mit dem Geist Gottes, des einen wahren Gottes, immer und immer wieder neu erfüllt wird. Wenn wir uns erfüllen lassen von diesem Heiligen Geist. Und wir wissen, Sünde lehnt Gott ab. Das goldene Kalb war nicht nur eine Ablehnung gegen das Gebot Gottes, sondern es war eine Ablehnung gegen Gott selbst. Wenn wir zum Beispiel ein Beispiel aus der heutigen Zeit nehmen, unsere Kinder. Wenn wir Regeln im Elternhaus aufstellen, wenn da ein Zettel an der Wand hängt mit Aufgaben, die die Kinder zu erledigen haben, ein gehorsames Kind wird das tun. Manchmal gern, manchmal nicht so gern. Aber es wird es tun. Ein rebellisches Kind wird diese Aufgabe nicht erledigen wollen. Und im ganzen schlimmsten Fall zerreißt er sogar diesen Zettel an der Wand. Und diese Aktion ist auch ein Angriff auf die Eltern, auf die Autorität der Eltern. Ich will nicht tun, was die mir sagen, das ist veraltet, das gilt für mich nicht. Gott sagt, dass er die Israeliten aus dem Lande Ägyptens, aus der Sklaverei geführt hatte. Und sie sind nun schlauer und sagen, nee, das war nicht Gott, das war das goldene Kalb. Gott sagt, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, aber das interessiert sie nicht. Sie gießen sich einen Gott, einen Götzen. Gott ist unsichtbar. Und wie es so ist, bis heute, die Menschen wollen irgendetwas, was sie greifen können, was sie anpacken können, was sichtbar ist. Sie wollen einen Gott haben oder einen Götzen in dem Fall, der zu sehen ist, den man streicheln kann, den man anfassen kann. Also haben sie sich einen gemacht. Sie lehnten nicht nur die Gebote ab, sondern Gott selbst. Sie lehnten seine Versorgung ab, seinen Eifer, sein Wesen. Und Sünde ist Ablehnung gegen Gott selbst, nicht nur gegen das Gebot. Und Menschen, ihr heute handeln ähnlich. Ja, und ich hoffe, hier, die Menschen, die in diesem Raum sind, denken anders. Ich wünsche mir das. Dass sie sagen, was Gott sagt, das gilt für mich. So wie er mich führt, so will ich gehen. Aber die Menschen sagen, so wie Gott ist, mag ich ihn nicht. Ich mache mir meinen eigenen. Das heißt nichts anderes, ich will Gott nicht in meinem Leben haben. Und wir müssen aufpassen, wenn wir Gott nicht in unserem Leben haben wollen, mit allen Konsequenzen, dann laufen wir der Gefahr, am Sinai stehen zu bleiben und nicht weiterzugehen. Gott hat gesagt, ich habe ein Land für euch. Ich werde euch führen und leiten. Ich habe ein Land für euch. Ja, und diejenigen, die gesündigt haben, blieben am Sinai, weil sie nicht weiter durften. Und wir wollen weitergehen. Wir wollen nicht am Sinai stehen bleiben. Gott hat mit uns einen Bund geschlossen und wir gehen weiter mit ihm. Und wenn wir sagen, wir wollen nicht den, der uns am Fuß des Berges warten lässt, könnt ihr sowas? Ich muss warten. Ich muss warten oft auf das, bis Gott antwortet. Gott, wo bist du? Warum antwortest du nicht? Es gibt ein Lied, das heißt, es gibt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Das singen wir so oft, das singen wir, aber wir vergessen es ganz schnell. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Wir müssen warten, wir wissen nicht, was mit diesem Mose ist. Wo ist er? Kommt er überhaupt noch oder ist er irgendwie verschollen in den Bergen? Wir wissen es nicht. Wir können nicht länger warten. Wir nehmen jetzt diese Sache in unsere eigene Hand. R.C. Sproul sagte, die Kuh gab kein Gesetz und verlangte auch keinen Gehorsam. Sie hatte keinen Zorn, sie hatte keine Gerechtigkeit und keine Heiligkeit, die es zu fürchten galt. Sie war taub, stumm und ohnmächtig. Aber wenigstens konnte sie sich nicht in ihren Spaß einmischen und sie zum Gericht rufen. Sie war eine Religion, die von Menschen erdacht ist, von Menschen praktiziert und letztlich für die Menschen nutzlos war. Du sagst, schön, ich habe keine goldene Kälber in meinem Haus, die ich anbete. Und wenn wir dann einmal still sind und einmal nachdenken, vielleicht fallen uns viele solche Götter oder Götzen, die wir uns gemacht haben in unseren Häusern, ein, von denen es wichtig wäre, Abstand zu nehmen, sagen, Gott, ich lege ab. Ich habe erkannt, ich bin auf dem falschen Weg. Ich habe erkannt, ich habe mir sehr viele Götter im Laufe meines Lebens, im Laufe meines Christenlebens auch gemacht. Und ich habe sie bis heute vielleicht nicht abgelegt. Wir legen ab alles, was uns hindert, Jesus nachzufolgen. Wir legen ab, alles, was uns hindert, weiterzugehen, nicht am Sinai stehen zu bleiben. Und das Neue Testament, es zeichnet uns auch ein trauriges Bild von der Sünde. Die Israeliten unterdrückten, was sie eigentlich hätten wissen müssen. Und Stephanus vor dem Hohen Rat hat es immer und immer wieder erzählt, wie die Israeliten in Rebellion gefallen sind. Und Rebellion gegen Gott ist Sünde. Sie erfreuten sich sogar. Sie freuten sich von dem, was sie selbst geschaffen hatten. Sie freuten sich an ihrem Leben. Sie freuten sich an ihrer Händewerk. Sie waren stolz auf ihre Leistung. Wir haben das Kalb entwickelt und wir haben es angefertigt. Den Gott, den wir nicht sehen können, das ist der Gott, den wir nicht kontrollieren können. Und den Gott, den wir nicht sehen können, ist der Gott, den wir nicht gemacht haben. Was für eine Lüge waren sie anheimgefallen. Und das Neue Testament erzählt sehr oft von dieser Begebenheit in der Wüste. Also sehe ich hier eine Relevanz auch für uns heute Morgen und sagen, ja, Altes Testament, wir leben im Neuen Testament, aber alles gehört zusammen. Und hier im Alten Testament sehen wir etwas, eine Entscheidung, die das Volk getroffen hat, was eine drastische Wendung genommen hat. Wir wissen, viele mussten am Sinai bleiben, weil Gott sie vernichtet hatte. Aber wir, was tun wir heute? Was tun wir, mit dem, wenn wir das hören, wenn wir das lesen, diese Geschichte lesen? Was machen wir damit in unserem Leben? Bist du auch einer, der immer anfassen und sehen will? Vielleicht das, was ihm auch nicht zusteht oder wofür die Zeit vielleicht auch noch nicht gekommen ist? Wir wollen im Schauen leben und nicht im Glauben. Aber andersrum, ich will im Glauben leben und nicht im Schauen. Obwohl ich nichts fühle von deiner Macht, heißt es in einem alten Lied. Ich fühle nichts von deiner Macht, aber ich weiß, du bringst mich ans Ziel, auch wenn es durch ein tiefes, dunkles Tal geht oder auf die tiefe, dunkle Nacht. Du bringst mich, ich sehe es nicht. Aber ich lebe im Glauben, obwohl ich es nicht sehe. Die Israeliten standen am Berg und haben die Hände verschränkt. Wo bist du, Mose? Wir warten schon viel, viel zu lange. Wir sehen Mose nicht. Und wir können auch unseren Gott nicht sehen. Doch das, was das Kalb, dieses gegossene Bild, das kann ich anfassen. Das kann ich berühren. Da kann ich mich davor verneigern und dem kann ich auch opfern. Wir haben daran gearbeitet und durch unsere eigenen Hände erschaffen. Wir haben daran gearbeitet und durch unsere eigenen Hände erschaffen. So stehen wir oft vor unserem lebendigen Gott und stehen ihm entgegen und sagen, das habe ich aus eigener Kraft geschaffen. Gott, das sehe ich nicht, dass du einen Anteil hast daran. Das habe ich selbst gemacht. Sie war die Generation, die in Ägypten war. Die hatten dort Götter in Hülle und Fülle. Und sie wollten ihren eigenen Gott haben. Und man fragt sich, wie weit geht der Mensch, um Gott abzulehnen? Wie weit geht es? Aaron stand da und er wusste es eigentlich besser und hat doch nachgegeben, hat doch Kompromisse gemacht. Na, wenn sie es halt wollen, dann mache ich das eben. Und sie haben bei ihm diesen Götzen in Auftrag gegeben. Statt zu hören und zu warten, auf Gott, in dem Fall auf Mose, riefen sie aus: Auf, mache uns Götter. Und so ist unser Herz. Wir brauchen uns nichts vormachen. So ist das Herz des Menschen. Wir wollen machen und wir wollen aktiv sein. Wir wollen nicht warten. Doch Gott kommt in Christus zu uns und nicht wir zu ihm. Gott kam und kommt immer noch in Christus zu uns und nicht wir zu ihm. Und die Israeliten hätten, wenn wir es ganz genau nehmen, sie hätten sich an dem, was Gott ihnen geschenkt hat, sie hätten sich können an dieser Beziehung, die sie zu Gott hatten, in dieser Bundesbeziehung, sie hätten sich können daran erfreuen und einfach auch ruhen darin. Und sie haben zugestimmt. Sie haben gesagt, er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Das gilt heute Morgen. Gott ist unser Gott und wir sind seine Kinder. Und es war in dem Moment, als sie das ausgesprochen haben, auch ein Segen für sie und ein gesegneter Moment. Doch sie tauschten diesen Segen ein. Und wir sehen das Volk zweimal essen. Einmal bei diesem Bundesschluss und ein anderes Mal bei diesem goldenen Kalb. Und wir sehen hier, der Abstieg von hier, er war sehr groß. Und es gleicht eigentlich einem Ehebruch gleich in den Flitterwochen. So war es damals. Und wie oft sagen wir, dass wir Jesus lieben? Und dass auch Worte kommen manchmal sehr leicht aus dem Mund. Wie oft sagen wir, dass wir Jesus lieben und im nächsten Moment essen und trinken wir da, wo wir nicht essen und trinken sollten. Und wir stehen auf, um uns auf eine Art und Weise zu begnügen, die nicht Gott gewollt ist. Und dieses Muster sehen wir ganz am Anfang von der Bibel und das hat sich bis heute hindurchgezogen. Das hat nicht aufgehört. Den Bund, den Gott mit Adam geschlossen hat, dann kommt es zum Sündenfall. Einen Bund mit Noah, der jedoch betrunken und unbegleitet in seinem Zelt aufgefunden wurde. Einen Bund mit Abraham, der dann jedoch mit einer anderen Frau geschlafen hat. Und alles in uns sagt vielleicht, wie kann man nur so dumm sein, so töricht sein? Und dann merken wir oft, dass diese Sünde auch uns töricht macht oder gemacht hat. Und wie viele Karrieren, wie viele Ehen, wie viele Familien, wie viele Dienste sind dieser Lüge oder dieser Torheit zum Opfer gefallen, weil wir verschmähen die Segnungen Gottes und heften, ja, vielleicht Fluch an unser Leben. Und das alles nur für so einen kurzen Moment des Vergnügens. Und die Geschichte hier am Sinai ist uns gegeben, damit wir nicht in die gleiche Falle der Torheit laufen. Psalm 106 lesen wir: Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all sein Ruhm verkünden? Das Volk Israel, es vergaß das alles, auch alles, was sie besessen haben, die ganzen Segnungen, die sie erlebt haben, dass diese Segnungen von Gott selbst gekommen ist. Selbst das Gold an ihren Ohren und alles, was sie besessen haben, das kam von Gott selber. Und eigentlich hätten sie sich daran erinnern sollen, wie wohl ihnen Gott getan hat, was für Wohltaten Gott an ihnen getan hat und wie viel Gutes er an ihnen getan hat. Und sie haben es aus ihrem Gedächtnis herausgeworfen. Und es ist gut. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und heute Morgen ruft uns das auch der Psalmschreiber zu. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das nicht vergessen, das immer daran denken, das Tag und Nacht das in unseren Gedanken zu haben, das hilft uns, einfach auch vor dem Fall. Und wir denken hier, und wenn wir das lesen, sagen, ja, bei Israel ist Hopfen und Malz verloren. Das ist ein Volk, mit dem kann man nichts, überhaupt nichts anfangen. Aus, Schluss, Ende. Was wird aus Israel werden? Wird jemand für sie ein Wort einlegen? Kann Sühnung für so eine Sünde erlangt werden? Und hier ist die gute Nachricht. Das war nicht das Ende des Volkes Gottes. Und genauso wenig, wie es das Ende des Volkes Gottes war, muss deine Sünde nicht das Ende von dir sein. Und die Bibel ruft uns auf in 1. Korinther 10, Vers 14. Darum, meine Lieben, flieht dem Götzendienst. Noch einmal. Darum, meine Lieben, flieht dem Götzendienst. Denn wenn du fliehst, läufst du nicht nur vor etwas weg, sondern auch zu etwas hin. Wenn du fliehst, dann läufst du zu Gott, weg vom Kalb und hin zum Lamm Gottes. Denn das Lamm Gottes, da bin ich mir sicher und das weiß ich, es wird stärker sein als alles andere, als alles das, was uns belastet, als alle goldenen Kälber, die wir uns in unserem Leben aufgebaut haben. Dieses Lamm Gottes hat überwunden. Und es ist stärker als alle Ungerechtigkeit. Es ist stärker als die größte Sünde, die du in deinem Leben begangen hast. Es ist stärker als die größte Sünde, die das Volk Gottes begangen hat. Es ist stärker. Es steht höher. Das Lamm Gottes, das geschlachtet ist, ist machtvoller als alle goldenen Stiere Ägyptens. Es ist stärker als alle Macht der Sünde aus deiner Vergangenheit, aus deinem Ägypten, dass du vielleicht doch das ein oder andere doch mit dir hinterhergezogen hast und sagst, das war eigentlich gar nicht so übel, das könnte ich gern, das behalte ich. Das vergrabe ich so in den Winkel meines Herzens und das schließe ich ein und das gehört mir. Das sind solche Dinge, die wir aus Ägypten mitnehmen, wenn wir nicht alles unter das Kreuz bringen. Weg vom Kalb hin zum Lamm. Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt. Und bei dem Lamm, Offenbarung 7, Vers 10. Also sehen wir hier von Anfang bis zum Schluss. Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Das Lamm Gottes wird alles das besiegen können. Wo weiß ich, das Lamm Gottes, nicht du, nicht deine Kraft, sondern das Lamm Gottes wird all das besiegen können, was du versuchst, hinter dir herzuziehen, was dich auch belastet, was dein Leben herunterdrückt, was dein Leben belastet. Das Lamm wird es besiegen, wenn wir es ans Kreuz bringen. Wenn wir sagen, nicht länger den Fleischtöpfen Ägyptens hinterher trauern, sondern wir schauen nach vorne und wir halten diese Verbindung zu diesem lebendigen Gott. Als Mose herabkam vom Berg, haben sie erkannt, er ist ja da. Mose ist ja nicht tot, da kommt er. Aber da war schon vieles im Argen oder den Bach hinunter, möchte ich mal sagen. Das Lamm Gottes, es ist stärker als all unsere Sünden, als all dein Fehlverhalten. Und das gibt mir Mut heute Morgen. Deswegen war das nicht das Ende von diesem Volk Israel, weil wir einen gnädigen Gott haben. Weil wir einen Jesus haben, der all das ans Kreuz getragen hat. All dein Fehlverhalten, all das, was du gesagt hast, wo du dir dein eigenes Kalb aufgebaut hast, wo du Gott auf die Seite gelegt hast, wenn du ehrlich bist und zurückkommst zu Gott, er ist treu und gerecht, weil er stärker ist als all unsere Sünden, weil er stärker ist als alles, was unser Leben belastet, was all unser Leben runterdrücken möchte. Das Lamm hat die Macht zu vergeben und zu befreien. Das Lamm hat die Macht zu vergeben und zu befreien. nicht das Kalb. Das belastet. Das Lamm hat die Macht zu befreien. Es befreit von der Strafe. Es befreit von der Macht der Sünde. Und wir beugen uns nicht vor dem Kalb, sondern wir beugen uns vor dem Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das ist Jesus Christus. Was ist dein goldenes Kalb, um das du herumtanzt? Diese Frage kann ich für dich nicht beantworten. Diese Frage musst du für dich selbst beantworten. Und die nächste Frage ist, die dann Gott dir stellt, bist du bereit, das abzugeben und was Neues zu bekommen, was Lebendiges zu bekommen? Das, was uns Halt gibt, das goldene Kalb hat keinen Halt gegeben. Es war belastend. Es hat das Volk in die Sünde, oder sie haben nicht das goldene Kalb, aber sie haben dieses Kalb angebeten. Daran haben sie sich versündigt. Sie haben die Beziehung zu Gott abgelegt, um eine Beziehung zum was anzunehmen, was sichtbar ist, was sie anfassen konnten. Was ist das goldene Kalb, um das du tanzt? Wir beugen uns nicht, noch einmal, wir beugen uns nicht vor dem Kalb, sondern vor dem Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das ist Jesus Christus. Johannes 1, Vers 29. Amen.